Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wenn die Ukraine über Frieden verhandeln will, dann würde es an ihm nicht scheitern. Das sagt der russische Präsident Wladimir Putin vor wenigen Tagen. Und er ist nicht der Einzige, der solche Töne anschlägt.
Es wird auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben und der Präsident und ich sind einig, dass es auch eine sein muss mit Russland dabei.
Selbst der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, ein wichtiger Verbündeter der Ukraine, will Putin an einem Tisch sehen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Aber sind solche Aussagen nicht zynisch nach 2,5 Jahren brutalen Angriffskriegs durch Russland? Warum kommen diese Rufe nach angeblichen Friedensverhandlungen gerade jetzt? Und wo steht die Ukraine in dieser Diskussion? Darüber spreche ich im heutigen Podcast mit Florian Niederndorfer, Außenpolitikredakteur beim Standard. Florian, wir sprechen heute über ein Thema, wo es sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt. Und ich glaube, auch wir beide gehen mit einer anderen Erwartungshaltung möglicherweise hinein. Ich habe nämlich vergangene Woche schon fast ein bisschen mir Hoffnungen gemacht, weil es eben so eine Meldung gegeben hat, dass Wladimir Putin, der russische Präsident, jetzt offen wäre für Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs. Im zweiten Moment muss man dann doch nochmal drüber nachdenken, was da dahinter stecken könnte und was das heißt. Also war denn diese Ankündigung überhaupt ernst gemeint?
Nein. Also ich würde auch ganz gern damit starten. Ich würde den Wladimir Putin jetzt nicht mehr als russischen Präsidenten bezeichnen, sondern als Machthaber, denn ich finde, das ist die korrekte Bezeichnung für einen Staatschef, der über gefälschte und manipulierte und unfreie und unfaire Wahlen sich wieder wählen hat lassen. Deswegen sagen wir mal Machthaber Putin. Ob er dieses Friedensangebot ernst meint, würde ich ganz klar mit Nein beantworten, denn was ist daran ernst gemeint, wenn jemand davon ausgeht, er könne sich die Hälfte der Ukraine, also des von ihm überfallenen Landes, behalten bei irgendwelchen Friedensverhandlungen? Diese bisherigen Kriterien, die wir kennen, die Russland immer wieder verlangt hat, sind alles andere als ein fairer Frieden und kein gerechter Frieden, den die Ukraine sich seit über 2 Jahren jetzt schon wünscht und auf den auch die westlichen Verbündeten der Ukraine bisher drängen.
Bleibt aber trotzdem die Frage, warum sagt er das gerade jetzt? Ich glaube, das war bei einem Wirtschaftsforum, wo er am Rande gesagt hat, eben: Wenn ihr Frieden wollt, an uns wird es nicht scheitern, jetzt paraphrasiert. Jetzt haben wir gerade erst, Florian, vergangene Woche einen Podcast gemacht über die ukrainischen Angriffe in der Region Kursk. Heute hat es, glaube ich, Meldung gegeben über Drohnenangriffe der Ukraine auf Moskau. Also kann es nicht sein, dass er einfach so stark jetzt unter Druck kommt militärisch, dass er sowas sagen muss?
Das sehe ich eigentlich nicht so, denn wir sehen jetzt auf der russischen Seite seit 2,5 Jahren diese Propaganda-Anstrengungen. Einerseits, man überfällt ein benachbartes Land massiv militärisch, richtet dort Gräueltaten an. Wir sprechen von Dingen wie Bucha, das war kurz nach der zweiten Verhandlungsrunde, gleich im April 2022. Wir sprechen von Dinge wie Mariupol, das war nach dem allerersten Treffen der beiden Delegationen wenige Tage nach Beginn des Einmarsches. Das ist immer das gleiche Spiel der russischen Propaganda. Sie starten Offensiven, sie begehen Kriegsverbrechen und dann sagen sie, naja, wir würden eh verhandeln, aber die Ukraine ist ja nicht dazu bereit. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Ukraine nicht bereit ist, über irgendeine Art von Frieden zu verhandeln, solange russische Truppen einen großen Teil, wir sprechen von ca. 20% des Landes, besetzen. Russland spielt da ein Propagandaspiel und bei vielen im Westen, unter anderem bei Parteien in Deutschland und auch in Österreich, trifft das irgendwie auf Widerhall.
Aber das heißt, diese militärischen Angriffe der Ukraine auf Kursk und auch diese Drohnen, die sie jetzt anscheinend nach Moskau geschickt haben heute Nacht, die spielen keine große Rolle, oder wie?
Also der Druck, den die ukrainischen Truppen jetzt auf Kursk ausüben, den bezeichnet die Moskauer Staatspropaganda stets als eingehegt, als unter Kontrolle. Man habe einen Plan zur Vertreibung der ukrainischen Truppen dort. Gleichzeitig gibt es Berichte über eine Offensive in Donbass bei Pokrovsk, wo Russland jetzt täglich Berichte streut über Eroberungen kleiner Ortschaften, kleiner Weiler. Und dieser doch relativ massive Drohnenangriff von heute Nacht, wo die Ukraine 144 Drohnen in den Großraum Moskau geschickt hat, das sind alles Dinge, die jetzt Moskau oder den Kreml nicht an den Verhandlungstisch bringen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat gemeint, er wolle Russland mit den Angriffen in Kursk und auch mit den Drohnenschlägen die ja anderswo abseits von Moskau viel erfolgreicher sind, wo die Ukraine am laufenden Band Öldepots, militärische Einrichtungen, Aufmarschgebiete, Transportlinien trifft. Das ist viel effektiver. Die Sache mit Moskau ist einfach ein bisschen eine Art von Prestigetreffer gewesen heute Nacht. Aber der Druck auf die russische Armee ist bei weitem nicht groß genug, um den Kreml zu ernsthaften Verhandlungen zu zwingen. Da gehört noch einiges dazu.
Aber auch wenn es Putin und seine Militärs nicht an den Verhandlungstisch zwingt, dann könnten ja zumindest so große Drohnenangriffe auf Moskau oder eben auch diese Ereignisse in Kursk dazu führen, dass bei der Bevölkerung ein Umdenken stattfindet, dass eben die russische Bevölkerung merkt, wie es sich anfühlt, wenn der Krieg auch in ihrem Land stattfindet und dass die sich vielleicht gegen Putin auflehnen und da Druck machen. Kann das sein?
Auch dafür gibt es im Moment keinerlei Indizien. Es gibt ja immer noch Umfragen in Russland. Wir dürfen nicht vergessen, Russland ist ein autoritär geführter Staat mit kontrollierten Medien und die Meinung, die dort veröffentlicht wird, spiegelt jetzt nicht zwingend die Wahrheit wider. Es gibt ein Institut, das noch als unabhängig gilt und Meinungsumfragen durchführt und das hat jetzt unlängst erst eine Umfrage lanciert, wo rauskam, dass ungefähr 3/4 der Bevölkerung den Militäreinsatz in der Ukraine nach wie vor unterstützen. Zuletzt ist die Zahl jener Menschen, die sich für Verhandlungen mit der Ukraine ausgesprochen haben, leicht gestiegen, aber das hat alles keinerlei Wert, was einen möglichen Aufstand der russischen Bevölkerung gegen das Regime und gegen den Krieg herleiten ließe. Ich sehe da im Moment keinerlei Bewegung in Russland.
Das heißt, Zwischenfazit, diese Aussage von Putin, dass er offen wäre für Verhandlungen, das war eine Finte, das ist seine eigene Taktik, um quasi international sich darzustellen als der, der eh nichts Böses im Sinn hat und viel steckt nicht dahinter.
Genau, natürlich durchaus auch intern in Richtung des eigenen Publikums, der russischen Bevölkerung, aber primär ist das eine Art Verschleierungstaktik gerichtet an die Menschen im Westen und an Menschen, die finden, dass die Ukraine schon längst hätte die Waffen strecken sollen und sich der russischen Übermacht hätte beugen sollen.
Die andere große Frage, die wir bei unseren internationalen Diskussionen auch nicht vergessen dürfen, ist die, was denn die Menschen in der Ukraine überhaupt wollen. Und wenn ich da denke an unsere Korrespondentin Daniela Brugger, die berichtet meistens von meinem Gefühl her eher, dass die Menschen dort absolut nicht ans Aufgeben oder an Verhandlungen denken. Auf der anderen Seite dauert dieser schreckliche Krieg jetzt schon 2,5 Jahre. Sehr viele UkrainerInnen sind gestorben, schon bis jetzt. Könnte das die Menschen nicht doch zu einem Umdenken bringen in nächster Zeit oder siehst du das noch immer nicht?
Naja, es ist natürlich die Frage, wie jetzt der Winter weitergeht, beziehungsweise eigentlich beginnt der Winter erst, aber er steht doch langsam vor der Tür. Wir haben jetzt im Sommer eine massive russische Luftkampagne gesehen, die große Teile der ukrainischen Energieinfrastruktur zerstört oder zumindest stark beschädigt hat. Bis das alles repariert ist, ob sich das ausgeht vor dem Winter, ist sehr zweifelhaft. Das heißt, den Ukrainerinnen und Ukrainern steht es dann ein Winter bevor, der, wenn sie nicht mit Generatoren vorgesorgt haben, und das haben natürlich nicht alle, dunkel und kalt werden könnte. Zugleich ist die Frage, wie die Situation im Donbass jetzt weitergeht, ob es Russland gelingt, Pokrowsk einzunehmen. Das ist ein wichtiger Logistikstandort der ukrainischen Armee im Gebiet Donetsk. Auch das weiß man nicht, wie das jetzt sich vor Beginn der Schlammperiode auswirken wird. Und zum anderen ist natürlich tatsächlich die Frage, wie lange die ukrainische Bevölkerung diese hohe Moral und diese Tapferkeit, die sie in großen Teilen bisher bewiesen haben, aufrechterhalten kann. Es wird dann der dritte Kriegswinter sein, wahrscheinlich der Kriegswinter mit den am meisten zerstörten Infrastruktureinrichtungen. Es gibt massive Probleme, was das Personal in der ukrainischen Armee betrifft. Die Operation in Kursk hat natürlich einen Motivationsschub, vor allem bei den Soldaten, gebracht. Ob das den Menschen in der Ukraine selber sehr viel hilft, weiß man nicht. Aber alles, was wir wissen, ist, dass laut Umfragen die ukrainische Bevölkerung nach wie vor nicht bereit ist, ihr Land den russischen Eroberern zu übergeben. Und Russland versucht natürlich mit dieser Zermürbungstaktik vor allem die Zivilbevölkerung zu treffen und dort den Widerstandswillen zu brechen. Bisher ist das Russland aber nicht gelungen. Und wie es jetzt weitergeht im Herbst, auch im Hinblick auf die US-Wahlen, weiß man natürlich nicht. Das sind sehr viele Unsicherheiten im Moment. Aber es schaut im Moment nicht so aus, als würde die Ukraine bzw. ihre Bevölkerung aufgeben wollen.
Florian, auch wenn Friedensverhandlungen nicht ganz realistisch sind im Moment, geht mir ein Detail nicht aus dem Kopf, dass Putin auch bei diesem Gespräch, das wir schon kurz gehört haben, angebracht hat, nämlich dass er sagt, jegliche zukünftigen Verhandlungen müssten sich stützen auf Dinge, auf die man sich schon früher geeinigt hat. Und er spricht da davon, dass man sich in Istanbul auf Eckpunkte geeinigt hätte. Wie ist das gemeint? Wann war das und was ist da beschlossen worden damals?
Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, der immer wieder ja auch im Westen diskutiert wird und der von wahrscheinlich pro-russisch informierten Menschen auch gerne geteilt wird. Das waren im März 2022, also circa einen Monat nach Beginn der russischen Invasion in der gesamten Ukraine, das waren Verhandlungsrunden, wo Delegationen miteinander gesprochen haben, wie man zu einem Waffenstillstand kommen könnte. Russland wollte die Ukraine damals quasi wehrlos machen. Das war die Bedingung von Russland. Es ging darum, dass die Ukraine auf ewige Zeiten auf den Erwerb oder Kauf oder die Produktion von Atomwaffen verzichtet, dass die Ukraine auf eine etwaige NATO-Mitgliedschaft verzichtet, vertraglich, und dass sich die Ukraine auf eine Armee in einer Größe von 85.000 Soldaten beschränkt. Das heißt, die Ukraine wäre etwaigen späteren russischen Angriffen völlig wehrlos ausgeliefert gewesen. Deshalb hat sich die Ukraine Sicherheitsgarantien gewünscht durch internationale Mächte, zum Beispiel die USA, Israel, Großbritannien, Frankreich, Polen, aber Russland hat sich dann selber auch rein reklamiert als eine mögliche Garantenmacht. Das hätte bedeutet, hätte Russland nach diesem, wie gesagt, fiktiven Friedensschluss die Ukraine erneut angegriffen, hätte Russland selber jegliche Intervention der sogenannten Partnermächte der Ukraine verhindern können. Und ob sich zum Beispiel die USA, Großbritannien, Frankreich überhaupt auf eine solche Sicherheitsgarantie eingelassen hätten, das heißt eigene Soldaten in die Ukraine schicken, um einen feindlichen Angriff abzuwehren, ist auch zweifelhaft. Diese sogenannte Istanbuler Einigung hat es einfach gar nicht gegeben. Die Ukraine hat diesen Vorschlägen niemals zugestimmt. Und auch wenn Putin sagt, das Abkommen sei schon paraphiert worden, das heißt, die Präsidenten der beiden Länder, also Machthaber Putin und Präsident Zelensky, hätten ihre Initialen auf die Seiten des Vertrags geschrieben. Auch das hat nicht gestimmt. Es gab einfach keine Einigung in Istanbul. Auch deshalb, weil ganz kurz nach der letzten Verhandlungsrunde am 29. März 2022 Berichte über das Massaker der russischen Truppen in Butscha aufgetaucht sind. Und nach diesen Berichten, wir erinnern uns, über 400 Menschen wurden von den Besatzungstruppen in einem Kiewer Vorort namens Butscha ermordet. Nach diesen Berichten gab es auch keine weitere Runde mehr in Istanbul. Eigentlich hätte es noch eine geben sollen, aber in Butscha hat sich dann für die Ukraine und für die Welt das ganze Ausmaß der Brutalität der russischen Invasionstruppen gezeigt.
Aber hat es nicht von der anderen Seite aus auch schon mal eine Veranstaltung gegeben, die vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky selbst als Friedensgipfel verkauft worden ist? Also um was ist es da gegangen?
Meinst du die Schweiz?
Genau.
In der Schweiz haben sich im Sommer, im Juni, im sogenannten Bürgenstock-Ressort in der Nähe vom Vierwaldstätter See 160 Staaten und internationale Organisationen getroffen, um einen späteren Friedensprozess im Krieg zwischen Russland und der Ukraine anzuregen. Das Ganze hat sich aber insofern als nicht so erfolgreich erwiesen, weil zwar Versprechungen gemacht wurden und der ukrainische Präsident Zelensky seine Friedensformel wiederholen konnte. Da hat er 10 Punkte definiert, die die Ukraine sich als Voraussetzungen für einen Frieden mit Russland gesetzt hat. Zum Beispiel den Abzug aller russischen Truppen vom gesamten Territorium inklusive der Krim, die Verfolgung russischer Kriegsverbrechen, Sicherheit der AKWs, Ernährungssicherheit für afrikanische und asiatische Länder, Freilassung von Kriegsgefangenen und so weiter. Die konnte Zelensky dort wiederholen, aber es ist jetzt keinerlei wirklicher Friedensprozess in Gang gesetzt worden, auch deshalb nicht, weil Russland nicht dabei war. Russland war nicht eingeladen. Allerdings hat man sich darauf geeinigt, dass bei einer möglicherweise zukünftigen nächsten Konferenz dieser Art Russland dabei sein soll. Ob das jetzt im Moment überhaupt noch aktuell ist, ist zweifelhaft. Russland hat jetzt zuletzt auch gemeint, man bräuchte über irgendwelche Friedensverhandlungen gar nicht sprechen, solange ukrainische Truppen auf Kursk-Territorium aktiv sind.
Und vor allem klingt es ja auch so, als würden beide Seiten Forderungen aufstellen, die für die jeweils andere Seite wahrscheinlich als nicht annehmbar abgetan werden. Und nichtsdestotrotz haben wir jetzt vor ganz kurzem erst gehört, dass der deutsche Bundeskanzler, einer der einflussreichsten Politiker in Europa, wenn ich das richtig verstanden habe, genauso eine Fortsetzung der Friedenskonferenz gefordert hat.
Den Eindruck macht,
das heißt, es gibt Friedensgespräche?
Es ist wichtig,
nochmal eine Friedenskonferenz?
Also will Olaf Scholz wirklich, dass Zelensky und Putin miteinander sprechen? Und wie kommt er zu dieser Idee?
Ja, das hat er gefordert in einem Sommergespräch mit dem deutschen Fernsehen, das ist natürlich eine Forderung, die gut ankommt bei seinem eigenen Publikum. Die Ampelkoalition steht in Deutschland unter massivem Druck von links und rechts. Das Bündnis Wagenknecht hat in den ostdeutschen Wahlen für Aufsehen gesorgt und genau diese Leute fordern ja, dass sich Putin und Zelensky an den Tisch setzen sollen und endlich Frieden schließen sollen und keine Waffen mehr in die Ukraine geliefert werden sollen. Ich glaube nicht, dass das eine Forderung ist, die Olaf Scholz da persönlich durchdrücken kann. Dass er sich's wünscht, ist die eine Sache, aber realistisch ist das im Moment überhaupt nicht.
Deutschland fordert Friedensverhandlungen. In der Schweiz hat es sowas Ähnliches wie eine Friedenskonferenz schon mal gegeben. Und mittendrin würde eigentlich Österreich liegen, ein Land, das gerade durch seine Neutralität argumentiert, wir sind das Land, in dem neutral verhandelt werden kann. Die österreichische Regierung hat tatsächlich sowas anklingen lassen. Also ist das tatsächlich realistisch, dass Österreich da jetzt eine Vermittlerrolle einnehmen könnte?
Ja, es klingt wirklich absurd und ich finde, es ist auch ziemlich absurd, dass Österreich sich da jetzt versucht, einen Platz auf der großen Weltbühne zu erobern. Der Bundeskanzler Nehammer mag natürlich lautere Gründe haben, warum er das vorschlägt, aber realistisch ist das gar nicht, allein schon deshalb, weil Österreich mittlerweile innerhalb der EU als eines der Länder gilt, die als besonders russlandfreundlich rüberkommen. Stichwort Gasimporte und so weiter. Also das ist ein Manöver der österreichischen Regierung, sich da auf der großen Bühne der Weltpolitik zu profilieren. Und es ist ein Angebot, aber ob das angenommen wird, ist sehr stark zu bezweifeln.
Florian, die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich zu Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine kommt, ist gerade nicht sehr hoch. Aber es wird trotzdem so viel darüber gesprochen, auch weil es gerade so viele Verschiebungen gibt im Krieg, im Donbass und auch eben in dieser russischen Region Kursk, wo gesagt wird, wenn das eine Land diese Region kontrolliert und das andere Land diese, dann ist das Verhandlungsmasse. Und da fragt man sich doch, wenn es jetzt heute Verhandlungen geben würde zwischen Wladimir Putin und Volodymyr Zelensky, wer hätte dabei die besseren Karten in der Hand?
Ich kann mir dieses Szenario im Moment unter keinen Umständen vorstellen, dass sich Machthaber Putin und Präsident Zelensky an einen Tisch setzen, wenn der eine, nämlich Putin, noch immer de facto auf die Kapitulation der Ukraine beharrt und die Auslöschung der ukrainischen Regierung verlangt und der andere legitimerweise sich wünscht, dass sämtliche russische Truppen das ukrainische Territorium verlassen. Diese beiden Voraussetzungen für irgendeine Art von Frieden sind dermaßen unterschiedlich, dass da im Moment kein Kompromiss für mich in Sicht ist.
Das heißt, über Verhandlungsmacht zu reden, ist gar nicht notwendig, weil es einfach nicht passieren wird.
Ich finde nicht, dass im Moment irgendwelche Voraussetzungen für Verhandlungen über ein Ende des Krieges auf dem Tapet stehen.
Nach mehr als 2,5 Jahren Krieg klammert man sich an jede Hoffnung, aber bei Friedensangeboten von Wladimir Putin muss man eben zweimal drüber nachdenken. Florian Niederndorfer, vielen Dank für den Einblick, für die Analyse.
Immer gerne, Tobi.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Wir sprechen unter anderem über einen großen Angriff in Gaza und über möglicherweise bevorstehende Verschärfungen im Asylrecht in Europa. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, Thema des Tages unterstützen möchten, dann können Sie das tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu gibt es auf abo.derstandard.at. Vielen Dank für jede Unterstützung und jetzt geht's gleich weiter. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im Gazastreifen hat es einen weiteren umstrittenen Luftangriff Israels gegeben. Laut israelischer Armee wurde eine Kommandozentrale der Terrororganisation Hamas in der südlichen Stadt Han Yunis mit, Zitat, Präzisionswaffen angegriffen. Die palästinensischen Behörden melden, dass dabei 40 Menschen ums Leben gekommen und 60 Personen verletzt worden seien. Demnach hätte es sich um Zivilpersonen und Binnenflüchtlinge gehandelt. Besonders scharf wird kritisiert, dass die bombardierte Zone in der Vergangenheit als sicher ausgewiesen wurde. Israel hingegen sagt, dass Terroristen jetzt gerade deswegen dort operieren und dass die Bevölkerung gewarnt worden wäre. Aktuelle Updates sowie Bilder und Videos vom angegriffenen Lager findet man im derstandard.at Live-Ticker. Zweitens, in Deutschland findet heute ein Gipfel statt, bei dem es um Verschärfungen beim Asylrecht geht. Schon im Vorfeld hat die deutsche Innenministerin Nancy Faeser angekündigt, dass es wieder umfassende Kontrollen an allen deutschen Grenzen geben soll. AsylwerberInnen sollen dann einfach nicht mehr aufgenommen werden und stattdessen an jenes europäische Land verwiesen werden, in dem sie sich zuvor aufgehalten hatten. Österreich hat aber bereits angekündigt, dass es keine AsylwerberInnen aus Deutschland zurücknehmen wird. Dadurch könnte es jetzt zu einem Dominoeffekt kommen, bei dem AsylwerberInnen bis an die Außengrenzen der Europäischen Union zurückgeschickt werden. KritikerInnen warnen, dass Außengrenzländer wie Griechenland oder Italien dadurch massiv überlastet werden. All das dürfte eine Reaktion der deutschen Regierung sein auf die Wahlerfolge der ausländerfeindlichen AfD in Ostdeutschland und auf Druck der oppositionellen CDU/CSU. Und drittens, für die Tech-Branche gibt es heute sowohl gute als auch schlechte Neuigkeiten. Eigentlich wollte Apple ja positive Schlagzeilen machen mit der Präsentation seiner neuen iPhone-Generation. Die setzt vor allem auf KI-Funktionen, die Texte übersetzen oder Bilder bearbeiten. In der EU wird das vorerst aber nicht möglich sein und damit sind wir bei den Negativschlagzeilen. Denn wie jetzt bekannt wurde, muss Apple rund 13 Milliarden Euro an Steuern in Irland nachzahlen. Dort hat der Konzern seinen europäischen Sitz und ein Grund dafür dürften Steuervorteile gewesen sein, die der irische Fiskus dem einflussreichen Unternehmen gewährt hat. Der Europäische Gerichtshof hat jetzt aber geurteilt, dass so ein Steuervorteil unfair gegenüber anderen Unternehmen ist und deshalb die Milliardenstrafe verhängt. Und auch bei anderen Geschäftspraktiken von Apple schauen die europäischen Behörden genauer hin und das ist auch ein Grund, warum Apples KI-Funktionen vorerst nicht nach Österreich kommen. Apple sagt, Europa ist zu streng, Europa sagt, Apple würde unfair vorgehen. Mehr Hintergründe, wie das gemeint ist, können Sie auf der standard.at online nachlesen, zusammen mit allem Weiteren zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie das gerne an podcast@derstandard.at. In dieser Podcast-Folge haben Sie Audiozitate gehört von der deutschen Zeitung FAZ und vom deutschen Fernsehen ZDF. Mitgearbeitet hat an dieser Folge mein Kollege Scholt Wilhelm. Und mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Baba.